Okay. Ja, vielen Dank. Jetzt ist natürlich Schluss mit Begeisterung, aber wir müssen nicht nur darüber nachdenken, sondern wir werden sehen, diese Zeit hat wesentliche Spuren hinterlassen und diese Zeit gehört zur Geschichte von Groß-Berlin und zur Geschichte von Berlin dazu und wir müssen uns ihr stellen.
Drück mal auf den Knopf, drück mal auf den Knopf bitte.
Das ist an.
Du brauchst den Pointer.
Okay. Jetzt?
Ja.
Ist besser, okay. Ja, das Jahr 1937 war für unser Thema ein bemerkenswertes Jahr. Jetzt muss ich nochmal, wie geht's jetzt weiter? So. Am 1. Januar 1937 trat die neue Berliner Verfassung in Kraft. Am 30. Januar 1937 wurde die Institution des Generalbauinspektors für die Reichshauptstadt Berlin geschaffen. Planungsrechtliche Grundlage der Arbeit des Generalbauinspektors war das nachgeschobene Gesetz über die Neugestaltung deutscher Städte vom 4. Oktober 1937, das insbesondere Enteignungsmöglichkeiten bot. Bereits im Frühjahr 1937 wurde der de facto schon vorher, wir haben es gehört, ausgeschaltete Landesplanungsverband Brandenburg-Mitte in die Landesplanungsgemeinschaft Brandenburg überführt. Parallel zu all diesen Weichenstellungen feierte das nationalsozialistische Berlin seinen Geburtstag. Nicht den 17. Geburtstag von Groß-Berlin, sondern den 700. von Berlin. Mit den Weichenstellungen des Jahres 1937 wurden die überkommenen politisch-administrativen Verhältnisse von Groß-Berlin vollständig verändert. Nicht mehr die Ämter der Einheitsgemeinde, sondern eine staatliche Behörde war für die Planung des Großraums Berlin zuständig. Die Einheitsgemeinde selbst hatte keine frei gewählten Organe mehr, sondern war ihrerseits eine Unterorganisation des Zentralstaats geworden. Die kommunale Autonomie, ein Grundpfeiler des Groß-Berliner Städtebaus der Weimarer Republik, war damit beseitigt. Auch die kommunalen Grenzen hatten an Bedeutung verloren. Damit war ein System staatswirtschaftlichen Städtebaus begründet, eines Städtebaus, der sich grundsätzlich sowohl vom privatwirtschaftlichen Städtebau der Kaiserzeit wie vom kommunalwirtschaftlichen Städtebau der Weimarer Republik unterschied. Dieses ganze Themenfeld ist, wie alle Beteiligten wissen, besonders belastet. Ich würde sogar sagen, es ist mit problematischen Vorinterpretationen und Sichtschablonen regelrecht zugepanzert. Auf der anderen Seite haben sich auf diesem Feld zahlreiche Fachleute außerordentlich verdient gemacht, denen wir zu danken haben. Trotz aller bisherigen Forschung bleibt allerdings noch vieles zu tun, insbesondere was das Thema Groß-Berlin betrifft. Warum wurde Ende 1936 am 1. Dezember eine neue Berliner Verfassung beschlossen? Die neue Verfassung, so heißt es im Vorwort der kommentierten Ausgabe, ich zitiere, bringt eine seit 1920 in ständigem Fluss befindliche Entwicklung zum Abschluss. Tatsächlich gab es immer wieder Versuche, auf gesetzlichem Wege die Mängel nachzubessern, die im Groß-Berlin-Gesetz von 1920 gesehen wurden. Vor allem das nicht eindeutig geklärte Verhältnis zwischen den damals 20 Bezirken und den Zentralorganen. Bemängelt wurde auch, dass im Gesetz, ich zitiere, irgendwelche Sonderbestimmungen, die die Sonderstellung Berlins als Reichshauptstadt betrafen, fehlten. Die Hauptstadtrolle des neuen Berlins wurde tatsächlich 1920 ausgeklammert. Erst der nationalsozialistische Staat, so die Argumentation weiter, habe die überkommenen, ich zitiere, Probleme einer endgültigen Lösung zugeführt. Bereits im September 1933 wurden die Stadtverordnetenversammlung wie die Bezirksversammlungen, also die zentralen parlamentarischen Körperschaften Groß-Berlins, abgeschafft. Als starke Figur wurde ein Staatskommissar eingesetzt, der, so wörtlich, ich zitiere, die Verwaltung der Stadt Berlin in nationalsozialistischem Sinne gleichzuschalten hatte. Das bedeutete, so weiter der Kommentar, die Verwaltung der Stadt Berlin von ungeeigneten Elementen zu säubern. Zum Staatskommissar wurde auf Anordnung des Ministers des Inneren am 14. März 1933 Julius Lippert ernannt. In der Folgezeit wurden die Machtbefugnisse des Staatskommissars Schritt für Schritt erweitert. Im Sommer 1934, so hieß es im Kommentar weiter, wurden die letzten Reste des parlamentarischen Systems beseitigt und es wurde an seiner Stelle uneingeschränkt das Führerprinzip durchgeführt. Ende 1935 trat Oberbürgermeister Heinrich Sam zurück. Die neue Verfassung von 1937 betonte die Rolle Berlins als Schaufenster der Diktatur. Was in Berlin geschah, so der Kommentar, ich zitiere, hat nicht nur für die Reichshauptstadt selbst Bedeutung, sondern wird in ganz Deutschland, oft sogar im Ausland betrachtet und wird vielfach als Vorbild genommen. Die neue Verfassung regelte eindeutig die offizielle Begrifflichkeit. Berlin war Reichshauptstadt, nicht Welthauptstadt, nicht Germania, erst recht nicht Welthauptstadt Germania. Die neue Verfassung bekräftigte auch das Führerprinzip. Die wichtigste Person blieb der Oberbürgermeister und zugleich Stadtpräsident, der ausdrücklich nicht als Gemeinde, sondern als unmittelbarer Landesbeamter bezeichnet wurde. Als Oberbürgermeister wurde im März 1937 der Staatskommissar Julius Lippert ernannt. Aufsichtsbehörde blieb das Reichsministerium des Inneren. Der Oberbürgermeister war an Weisungen der Aufsichtsbehörde gebunden. Dadurch wurde, so die Argumentation, mit Blick auf die Bedeutung Berlins als Reichshauptstadt, der Oberbürgermeister besonders eng an die Staatsregierung gebunden. Vor diesem Hintergrund war der Oberbürgermeister und Stadtpräsident nach unten ein sehr starker, nach oben aber ein sehr schwacher Führer. Neben, ja über ihn, trat bald eine neue Institution, der Generalbauinspektor, der, so das Gesetz, vom Führer und Reichskanzler ernannt und diesem unmittelbar unterstand. Seine Aufgabe war es, einen, ich zitiere, Gesamtbauplan für die Reichshauptstadt Berlin aufzustellen. Diese Aufgabe wurde nur wenig konkretisiert. So heißt es in Absatz 2 des Erlasses vom 30. Januar 1937, ich zitiere, der Generalbauinspektor hat dafür zu sorgen, dass alle das Stadtbild beeinflussenden Platzanlagen, Straßenzüge und Bauten nach einheitlichen Gesichtspunkten würdig durchgeführt werden. Der Generalbauinspektor ist befugt, die zur Erreichung dieses Zwecks nötigen Maßnahmen und Anordnungen zu treffen. Er erhielt zudem das Recht, sich alle Bauvorhaben sämtlicher öffentlicher Institutionen vorlegen zu lassen. Und es heißt weiter, bei Meinungsverschiedenheiten trifft der Generalbauinspektor die notwendigen Anordnungen. Das war die Durchsetzung des Führerprinzips im Berliner Städtebau. Ein Jahr später wurde mit dem zweiten Erlass über den Generalinspektor für die Reichshauptstadt vom 20. Juni 1938 der Planungsraum erheblich erweitert. Nun galten die Befugnisse des GBI, Generalbauinspektors, auch für Gebiete außerhalb Berlins. Von außerordentlicher Bedeutung war die Regelung der Enteignung im Gesetz über die Neugestaltung deutscher Städte vom 4. Oktober 1937. Dort heißt es, soweit es zur Durchführung der städtebaulichen Maßnahmen erforderlich ist, kann das Grundeigentum entzogen oder beschränkt werden. Zugleich wurde eine sogenannte angemessene Entschädigung in Aussicht gestellt, bei der Wertsteigerungen seit dem 1. Januar 1937 nicht berücksichtigt werden durften. Das Gesetz sah auch eine Veränderungssperre für nicht konforme Bauvorhaben, ein öffentliches Vorkaufsrecht, eine Abschöpfung von Bodenwertsteigerungen und eine Abrissbefugnis vor. Als Generalbauinspektor für die Reichshauptstadt wurde bekanntlich Albert Speer eingesetzt, der bereits 1936 mit den Planungen für Berlin begonnen hatte. Nun wurde eine relativ effiziente Planungsstelle geschaffen, deren Struktur im Laufe der Zeit mehrfach verändert wurde. Als Leiter der vier Planungsabteilungen dienten Wilhelm Schelkes, Hans Stephan, Rudolf Wolters und Gerhard Frenk. Dazu kamen noch zwei Durchführungsämter unter der Leitung von Karl-Maria Hettlage und Walter Bruckmann. Die Experten im Dienste des Generalbauinspektors wurden übertariflich bezahlt. Ihre Stellen waren daher attraktiv wie prestigeträchtig. 1938 hatte die Planungsstelle 37 Mitarbeiter, Ende 1938 87. 1939 waren es 91 Mitarbeiter, darunter 28 Architekten, 22 Techniker und 41 Büroangestellte. Angesichts der Dimensionen der Planungsaufgaben wurden auch andere Institutionen eingebunden, darunter das Hauptplanungsamt der Stadt Berlin. Sitz der Behörde war seit 1938 das Palais am Pariser Platz 4, vormals Sitz der Akademie der Künste, auch heute wieder Sitz der Akademie. Was war nun das Programm des geforderten Gesamtbauplans? Formales Gerüst der erweiterten Reichshauptstadt sollte ein Hauptstraßengerüst aus Achsen und Ringen werden, die die vorhandene Stadt zumeist brachial durchpflügen. Die zwei neu geplanten großen Durchmesserachsen in Ost-West- und Nord-Süd-Richtung ergänzten bzw. übertrumpften die bereits vorhandenen Radialstraßen. Entlang der Radialstraßen waren große neue Wohnquartiere vorgesehen, die durch riesige Grünkeile isoliert wurden. Im Mittelteil der Nord-Süd-Achse westlich des alten Zentrums sollte sich das neue Zentrum der Reichshauptstadt erheben. Die meisten dieser Elemente großstädtischen Städtebaus, wir haben das jetzt auch schon gehört, waren keineswegs neu, keine Erfindung des Generalbauinspektors. Sie waren längst vorgedacht und vorgezeichnet. Das betrifft das autogerechte Radialring-Hauptstraßensystem, das ansatzweise im Berliner Amt für Stadtplanung und dann detaillierter im Kontext der Großraumplanung von Gustav Langen entwickelt worden war. Eine bislang ja weitgehend unbekannte Planungsarbeit, und da müssen wir Harald Kekler sicher dankbar sein, dass er die so ans Licht geholt hat. Das gilt auch für den äußeren Autobahnring. Und das gilt für die grundlegende Leitidee eines Siedlungssterns, die ja im Kontext des Wettbewerbs von Groß-Berlin entwickelt und dann von Gustav Langen detailliert worden war. Selbst die Idee eines neuen Zentrums westlich des alten entlang des Mittelstücks der Nord-Süd-Achse war ja bereits um 1919 von Martin Mechler ins Spiel gebracht worden. Auch die unterirdische Verbindung eines Nord- mit einem Südbahnhof war schon beim Wettbewerb Groß-Berlin eines der zentralen Themen. Neu waren allerdings die großen geplanten Wohngebiete im Süden und Nordosten, die im Rahmen der Landesplanung von Gustav Langen noch vornehmlich der landwirtschaftlichen Versorgung dienen sollten. Albert Speer musste auch Projekte integrieren, die bereits realisiert bzw. in der Umsetzung waren. Dazu gehörten vor allem die stadtregional bedeutsamen Projekte Flughafen Tempelhof, Reichssportfeld samt Olympischem Dorf, das bemerkenswerte Stadtteilzentrum Fair-Berliner Platz, aber auch die autogerechten Kahlschlagplanungen in der südlichen Altstadt, die wiederum auf Projekten der Weimarer Republik fußten. Sie sehen unten hier im Bild den Kahlschlag am Rolandufer um 1936. Betont werden muss schließlich, wie stark sich auch die Planungsmethodik an früheren Vorbildern orientierte, insbesondere am Wettbewerb Groß-Berlin von 1910, dessen Hauptpreisträger Hermann Jansen war. Dieser von Markus Tubissing in seinem neuen Buch, das möchte ich hier auch nochmal betonen, es gibt ein Buch, das ist seine Dissertation, die jetzt in einem wunderbaren Buch den gesamten Wettbewerb detailliert präsentiert. Dieser Wettbewerb zeigte in eindringlicher Weise, dass es vor allem vier Schlüsselthemen des Städtebaus sind, die bei einer stadtregionalen Planung beachtet werden müssen. Die Verkehrsfrage, die Zentrenfrage, die Wohnungsfrage und die Grünfrage. Und er verdeutlichte, dass es unabdingbar ist, diese Teilfragen zwar sektoral in Teilplänen zu entfalten, diese dann aber in einem städtebaulichen Gesamtplan zusammenzuführen. Wichtig war aber noch eine weitere methodische Besonderheit, die heute auch Markus schön vorgeführt hat. Die Arbeit mit unterschiedlichen Maßstabsebenen. Gezeichnet wurde nicht nur im großen Maßstab, es wurde zugleich an einigen Beispielen im kleinen Maßstab demonstriert, wie die großen Pläne in der dritten Dimension stadträumlich wirken sollten. Genau diese differenzierte Vorgehensweise finden wir in der Planung des Generalbauinspektors wieder. Als Hochschullehrer hatte Janssen Rudolf Wolters und vor allem Hans Stephan beeinflusst, er war aber auch ein Lehrer von Albert Speer. Welche Rolle der einstige Preisträger Hermann Janssen bei der Generalbebauungsplan insgesamt spielte, muss erst noch erforscht werden. Unübersehbar ist, dass er am Gesamtbauplan maßgeblich beteiligt war. Er arbeitete etwa an den Teilplanungen für Gato und Klado sowie für Rothberg und Selchow. Ich möchte Ihnen nun die Palette dieser Teilpläne samt dem zusammenfassenden Gesamtplan vorstellen. Sie sehen hier den Hauptstraßenplan, der durch die beiden großen Durchmesserachsen geprägt war, die etwa 38 Kilometer lange Nord-Süd-Achse sowie die etwa 50 Kilometer lange West-Ost-Achse. Die Ostachse war als völlig neuer Hauptstraßendurchbruch geplant, die deutlich nördlicher als die heutige Landsberger Allee verlaufen sollte. Ergänzt wurde dieses Achsenkreuz durch vier große Hauptstraßenringe. Wenn man den Verlauf des äußeren Autobahnringes betrachtet, der optisch und mental eine Art neue Grenze von Groß-Berlin markierte, so zeigt sich, dass er sehr unrund war. Im Norden verlief er nahe an der Stadtgrenze, zum Teil sogar innerhalb der Stadtgrenze, während vor allem im Süden und Westen riesige Entwicklungsflächen außerhalb der alten Stadtgrenze entstanden. Interessant ist das Konzept der neuen Radialachsen. Sie sollten im Autoverkehr ausreichend Platz bieten, aber keinesfalls reine Autopisten sein, sondern Stadtstraßen, die durch Gebäude flankiert und jeweils einen spezifischen Charakter erhalten sollten. Für solche Straßen wurden auch Profile gezeichnet, hier etwa für den Querschnitt der Nord-Süd-Achse. Den Mittelteil der Nord-Süd-Achse sollte das neue Zentrum der Reichshauptstadt bilden, das durch eine Abfolge aufwendig gestalteter Großbauten geprägt war, etwa den Südbahnhof, den Triumphbogen, die Halle des Volkes, den Nordbahnhof. Die beiden Bahnhöfe dienten als dringend erforderliche Nord-Süd-Bahnverbindung, die schon beim Wettbewerb Groß-Berlin 1910 eine Schlüsselrolle gespielt hat. Für das neue Zentrum liegen bekanntlich auch viele Detailpläne vor. Über das Zentrum ist viel geschrieben worden. Es konditioniert bis heute unsere Vorstellung von nationalsozialistischem Städtebau. Es wurde allerdings oft in einer unzulässigen Art und Weise isoliert und aus dem Kontext gerissen. Denn es verkörperte ja nur die Spitze des Eisbergs, den zentralen Bereich eines weitaus größeren Projekts, eines Projekts, das Groß-Berlin weit über dessen Grenzen hinaus bis zum neuen äußeren Autobahnring ausdehnen sollte. Das alte Zentrum wäre in diesem Konzept radikal abgewertet worden. Dort waren aber auch neue Großbauten vorgesehen, vor allem für Museen und andere zentrale Einrichtungen. Die Altstadt wäre weitgehend verschwunden. Nicht nur infolge der Planungen für den zentralen Abschnitt der Ostachse, sondern auch wegen der parallel laufenden Kahlschlagplanungen des Berliner Amts für Stadtplanung in der südlichen Altstadt. Von besonderer Bedeutung waren die geplanten neuen Wohnquartiere. Sie sollten nach Angabe des Übersichtsplans im Maßstab 1 zu 50.000 aus dem Jahr 1941 über 1,5 Millionen neuen Einwohnern Raum geben. Ein bevorzugter Raum war der Südosten von Berlin entlang und östlich der Südachse, der auch das größte neue Wohngebiet, die Südstadt mit 350.000 Einwohnern, aufnehmen sollte. Eine hohe Konzentration neuer Wohnquartiere findet sich darüber hinaus im Nordosten Berlins entlang und nördlich der Ostachse. Die Planung dieser Gebiete hatte ein unterschiedliches Reifestadium. Auf dem Übersichtsplan zu neuen Wohnquartieren von 1941 ist bei den meisten Neubaugebieten vermerkt, welche Flächen der neue Stadtteil beanspruchen sollte, wie viele Einwohner vorgesehen waren und wer für die Planung verantwortlich war. Wenn man die angegebenen Planer betrachtet, so wurde am häufigsten fünfmal das Hauptplanungsamt der Stadt Berlin genannt, dann viermal Hermann Janssen und zweimal Peter Koller, der Planer von Wolfsburg. Der GBI selbst trat nur dreimal als planende Instanz auf. Am Beispiel der Planung von Hermann Janssen für Gato möchte ich Ihnen einen kleinen Einblick in die Planungswerkstatt der Generalbebauungsplanung geben. Janssen legte Pläne in unterschiedlichem Maßstab vor. Der größte war 1 zu 25.000, er gab den Überblick. Es folgten Pläne im Maßstab 1 zu 10.000, die das städtebauliche Konzept verdeutlichten. Dann Pläne im Maßstab 1 zu 4.000, die das Konzept verfeinerten. Und schließlich Pläne im Maßstab 1 zu 1.000, die konkrete Orte betrafen. Deutlich wird hier auch, dass für Gatow und für Kladow eine privilegierte Vorortbebauung niedriger Dichte vorgesehen war, im Gegensatz etwa zur Bebauung entlang der Ost- und der Südachse. Für die Südachse wurden im Übrigen auch Fassadenabwicklungen gezeichnet. Interessant ist, dass der Blick auf den Gesamtplan die Grenzen des überkommenen Groß-Berlin kaum erkennen lässt und dass die Neubaugebiete nahezu selbstverständlich nach außen wachsen, ohne Rücksicht auf Gemeindegrenzen zu nehmen. Die neue mentale Stadtgrenze ist ganz offensichtlich der äußere Autobahnring. Wenig bekannt ist schließlich das letzte städtebauliche Schlüsselelement, die Planung der Grünfrage. Geradezu lehrbuchhaft werden hier Grünkeile zwischen den radialen Entwicklungsachsen weit in die Stadt hineingetrieben, ganz im Sinne der Debatten über großstädtischen Städtebau der ersten beiden Jahrzehnte des 20. Jahrhunderts. Eine besonders herausgehobene Rolle spielten in der Grünplanung die Sportanlagen, ein wichtiger Faktor nationalsozialistischer Politik. Im Rahmen der Grünplanung wurde 1941 in der Zeitschrift Baukunst auch eine konkrete Planung für den Waldpark Grunewald präsentiert, mit deren Umsetzung bereits begonnen wurde. Zusammengeführt wurden all diese Teilpläne in einem Gesamtbebauungsplan im Maßstab 1 zu 50.000, der in Teilbereichen relativ detaillierte Ortsgrundrisse zeigte. Sie sehen hier den vergrößerten Ausschnitt des Gesamtplans, der die Ostachse betrifft. In der Darstellung sind zumindest schematisch bereits Gebäude vermerkt. Sie sehen hier in einem noch stärker vergrößerten Ausschnitt, der die Ostachse in der historischen Mitte zeigt. Hier ist das Gebiet um Marzahn zu erkennen, eine Detailplanung im Maßstab 1 zu 4.000 an der Ostachse. Und hier sehen Sie einen weiteren Ausschnitt des Gesamtplans, der die Planungen von Janssen für Gatow und Kladow zeigt, aber auch einen Abschnitt der Westachse mit Charlottenburg Nord, dem Reichssportgelände und darunter der künftigen Hochschulstadt. Zur Detailplanung der Hochschulstadt wurde Ende 1937 ein Wettbewerb ausgeführt. Der einzige Wettbewerb überhaupt im Rahmen der Neugestaltungsplanung, als offizieller Auftakt der Neugestaltungsplanung Berlins. Systematisch erforscht ist dieser wichtige Wettbewerb bislang, soweit ich das überblicke, jedoch noch nicht. Mit dem Gesamtplan war ein Programm der künftigen Reichshauptstadt entworfen, das das Groß-Berlin von 1920 räumlich weit übertroffen hätte. Ein Programm für ein neues Groß-Berlin, das bis zum äußeren Autobahnring reichen sollte. Allerdings verschoben sich nach Beginn des Krieges nicht nur programmatische Prioritäten, es veränderte sich auch die städtebauliche Alltagspraxis. Die Planung lief zwar weiter auf Hochtouren, aber natürlich wie von Anfang an ohne jede Diskussion, jetzt aber mehr und mehr auch ohne Information sozusagen im Geheimen. Die Umsetzung der Planung wurde auf die Zeit nach dem gewonnenen Krieg verschoben. Insofern war der Generalbebauungsplan ein Versprechen, ein Verweis auf erwartete bessere Zeiten. Für die Umsetzung der Wohnquartiere standen die großen öffentlichen Wohnungsunternehmen bereit, etwa die GAGFA. Überlegt wurde sogar eine Zentralisierung des gesamten Wohnungsbaus in einer einzigen zentralen Baugesellschaft, einer Art Heimstätte Berlin, so wurde das genannt. Was all die bisher vorgestellten Pläne im Großen und Kleinen nicht zeigen, sind die Verhältnisse der Produktion, die zur Umsetzung dieser Pläne geschaffen wurden. Es ist vor allem das Verdienst von Wolfgang Schäche, diese dem Vergessen in den 80er Jahren schon entrissen zu haben. Dazu gehörte die Absetzung von Staatskommissar Julius Lippert im Sommer 1940, mit der die Ausschaltung Berlins einen Schlusspunkt erreichte. Lippert hatte sich bei Speer beschwert, dass es dem GBI darauf, ich zitiere, darauf ankommt, die reichshauptstädtische Verwaltung zu demütigen. Er sprach von einem einseitigen Diktat seitens des GBI. Die von Hitler verfügte sofortige Absetzung Lipperts auf eine Beschwerde Speers hin zeigt die Machtposition des Generalbauinspektors. Die Finanzierung der Generalbebauungsplan war verschwenderisch wie sonst nur bei der Rüstung. Sie erfolgte durch den offiziellen Haushalt des GBI, der 60 Millionen Reichsmark pro Jahr bis 1960 vorsah. Des Weiteren hatte die Stadtverwaltung eine Summe von 70 Millionen Reichsmark jährlich ab 1938 in ihrem Haushalt für den Aufkauf von Grundstücken und Gebäuden sowie für den Abriss bereitstellen müssen. Dass der GBI mit einer solchen Regelung gut leben konnte, zeigt die Äußerung des für Finanzfragen zuständigen Beamten des GBI Karl Maria Hettlage, ich zitiere, Hettlage, dass sich bei der Stadt die Ausgaben nach den Einnahmen gerichtet hätten und es bei uns umgekehrt sei. Das Neubauprogramm erforderte ungeheure Mengen von Baumaterialien, besonders an dem bevorzugten Naturstein. In Aktenvermerken des Jahres 1940 wurde ein Bedarf von 800.000 Tonnen Eisen und 75.000 Kubikmeter Holz für das erste volle Baujahr angegeben. Da die heimischen Ressourcen die Berliner Nachfrage bei Weitem nicht befriedigen konnten, wurden auf weitere Quellen in ganz Europa zugegriffen und der Aufbau einer Transportflotte geplant. Im Juni 1941 wurde das Programm des vorläufigen Ausbaus von Werften und Reedereibetrieben in Berlin und Wismar zu diesem Zwecke festgelegt. Auch die notwendigen Arbeitskräfte des Neubauprogramms konnten vom lokalen Arbeitsmarkt nicht bereitgestellt werden. Für den Ausbau der großen Halle wurde ab 1939 eine Arbeiterstadt in Spandau geplant, die von einem Kommandanten geleitet und der direkten Aufsicht und Weisungsbefugnis des GBI unterstand. Welche Größenordnung die Baumaßnahmen für die Neugestaltung annehmen sollten, belegt auch eine im Juli 1940 auf Weisung Speers angefertigte Arbeitskräftebedarfsaufstellung, die im Laufe der 12 Monate des ersten Nachkriegsjahres eine kontinuierliche Steigerung von rund 39.000 auf schließlich 182.000 vorsah. Unter anderem 43.800 Maurer, 14.600 Putzer, 27.300 Zimmerleute und 70.000 Bauarbeiter. Es darf nicht vergessen, dass dieses ganze System auch ein sicheres und großes Geschäft war. Tatsächlich erhielten zahlreiche Firmen Aufträge im Rahmen der Vorbereitung und Beginn der Neugestaltung. Diese Aufträge trugen dazu bei, die Bindung verschiedener Berufsgruppen an das nationalsozialistische System zu festigen. Schon vor Beginn des Zweiten Weltkriegs, vor allem aber seit Anfang 1942, wurden im Deutschen Reich Zwangsarbeiter für alle Arten von Arbeiten eingesetzt, auch auf den verbliebenen Baustellen, auch für die Arbeit in Steinbrüchen. Ohne Zwangsarbeit wäre die deutsche Kriegswirtschaft nicht überlebensfähig gewesen. 1942 wurde durch die Einrichtung des Generalbevollmächtigten für den Arbeitseinsatz, so wurde das genannt, eine zentrale Behörde zur effektiven Organisation der Zwangsarbeit geschaffen. Vorsitzender dieser Behörde war Fritz Saukel, der Gauleiter von Thüringen. Nicht vergessen werden darf aber die zentrale Rolle des Generalbauinspektors beim Aufbau des Zwangsarbeitersystems. Der Krieg verschob nicht nur programmatische Prioritäten, sondern veränderte auch die städtebauliche Alltagspraxis. Berlin war in der Endphase des Krieges eine riesige Lagerstadt. Nachgewiesen sind inzwischen etwa 3000 Lager in der Stadt. Auffällig ist die doppelte Einbindung von Albert Speer in dieses effizient organisierte System. So wurde der Bau von Barackenlagern für Zwangsarbeiter durch das 1942 geschaffene und von Speer geführte Reichsministerium für Bewaffnung und Munition veranlasst und koordiniert. Als Genehmigungsbehörde entschied dann der Generalbauinspektor über sämtliche Bauanträge solcher Lager. Darüber hinaus errichtete der GBI in Berlin über 70 Barackenlager in eigener Regie, um sie für eigene Zwangsarbeiter zu nutzen oder an andere Firmen zu vermieten. Bekannt ist vor allem das fremd Arbeiterlager Niederschöneweide I, das von Hans Frese im Auftrag des GBI entworfen und durch eine Abteilung des GBI realisiert wurde. Es bestand von 1943 bis 1945. Zu den regional bedeutsamen Projekten der NS-Zeit müssen auch die zahlreichen riesigen Militärstandorte im Umfeld von Berlin gezählt werden, die oft an Standorte der Kaiserzeit anknüpften und diese ausbauten, so etwa in der Döberitzer Heide. Nicht vergessen werden darf schließlich auch das von dem Architekten Bernhard Kuiper entworfene Konzentrationslager Sachsenhausen im planerisch eher vernachlässigten Norden Berlins, das nach Kuipers eigenen Worten das, ich zitiere, schönste Konzentrationslager Deutschlands war. Militäranlagen wie Lager waren im Generalbebauungsplan nicht verzeichnet. Ich muss an dieser Stelle noch einmal auf das Instrument der Enteignung zurückkommen, das insbesondere gegenüber jüdischen Immobilienbesitzern eine besondere Anwendung fand. So sind allein in der ganz kleinen historischen Mitte Berlins 225 Grundstücke während der NS-Zeit durch verschiedene Verfahren geraubt worden. Diese Vorgänge sind erst in den letzten Jahren erhellt worden, vor allem durch die 2013 gezeigte Ausstellung Geraubte Mitte. Doch wurde irgendetwas von der Planung auch umgesetzt? Um neu bauen zu können, musste man vorher zerstören. Tatsächlich war die Neugestaltung Berlins zunächst ein gigantisches Zerstörungsprogramm. Nach Plänen des GBI sollten in Berlin über 52.000 Wohnungen abgerissen werden, davon allein mehr als 18.000 für die Nord-Süd-Achse. Betroffen waren großbürgerliche Wohngebiete, aber auch Arbeitermietskasernen aus dem 19. Jahrhundert, Friedhöfe, Kirchen, andere Gebäude. Der geplante Abbruch der Wohngebäude implizierte deren sogenannte Freimachung. Als Ersatzwohnungen wurden auf Grundlage der Verordnung über den Einsatz jüdischen Vermögens vom 3. Dezember 1938 sogenannte Judenwohnungen requiriert. Die verdrängten Bewohner wurden zunächst in sogenannten Judenhäusern konzentriert, dann in Konzentrationslager deportiert. Für diese Vorgänge war innerhalb des GBI die Abteilung von Karl Maria Hettlage zuständig. Speer kümmerte sich aber auch persönlich um die Entmietung von sogenannten Judenwohnungen. Das Neubauprogramm stand zu Beginn des Krieges erst am Anfang, musste dann kriegsbedingt Ende 1942 eingestellt werden. Der runde Platz im mittleren Abschnitt der Nord-Süd-Achse nahm zu diesem Zeitpunkt bereits Gestalt an. Weiter nördlich war die Freiräumung des Areals im Spreebogen nahezu abgeschlossen. Auch die Gestaltung der Westachse war schon etwas weiter fortgeschritten. Die Siegessäule wurde vom Platz der Republik an die Westachse verschoben. Das große Monument am Mussolini-Platz, damals noch Adolf-Hitler-Platz, war bereits in Auftrag gegeben und wurde in Stuttgart produziert. Die Speerleuchten an der Westachse erhellen noch heute den öffentlichen Raum. Für die Ostachse waren die beiden Kopfbauten an der Schlossbrücke abgebrochen worden. Der äußere Autobahnring war im Bau. Mit dem Bau der Wehrtechnischen Fakultät wurde bereits begonnen. Der Rohbau wurde später unter dem Teufelsberg begraben. In Steglitz wurde ein Teilstück des vierten Straßenrings realisiert. Wie ist nun, so komme ich zum Schluss, die Berliner Planung des GBI abschließend zu bewerten? Was ist das Erbe der Planungen des GBI? Auf die internationale Dimension der Berliner Generalbebauungsplanung kann ich hier nicht eingehen, wenngleich dies von großem Interesse wäre. Auch auf die propagandistische Seite der nur eingeschränkt publizierten Generalbebauungsplan kann hier nicht näher eingegangen werden. Ebenso wenig auf die personellen Kontinuitäten über 1945 hinaus, was nicht nur Karl-Maria Hettlage betrifft. Was das städtebauliche Erbe des GBI betrifft, das stadtgestalterische Erbe, so wäre hier zuallererst der autogerechte Städtebau zu nennen, der sich vor allem im äußeren Autobahnring, aber auch im autogerechten Ausbau der historischen Mitte manifestierte. Dazu kam die Geringschätzung des alten Berlin, die sich in einem flächenhaften Abrissprogramm manifestierte. und die Ablehnung der dichten Bauweise in der Innenstadt, die auf eine massenhafte Umverteilung der Wohnbevölkerung nach außen hin orientierte. All diese Perspektiven waren natürlich keine Erfindung des GBI, aber ihre Umsetzung bedurfte des Führerprinzips im Städtebau. Mit dem äußeren Autobahnring wurde zugleich eine neue mentale Grenze des Großraums Berlin markiert, die bis heute wirksam ist. Kriegerische Praxis und Generalbebauungsplanung waren am Ende nicht mehr zu trennen. Sie fanden auch in der Person Albert Speer zusammen. Insofern ist auch die Teilzerstörung der Stadt ein städtebauliches Erbe, ebenso die Teilung von Groß-Berlin und damit die radikale Verlangsamung der in den 1930er Jahren eingeleiteten Erweiterung von Groß-Berlin nach Ende des Krieges. Danke für Ihre Aufmerksamkeit.
Harald, herzlichen Dank. Verblüffend finde ich vor allem die Elemente in den Plänen, die Jahre vorher bedacht worden sind, entwickelt worden sind und die übernommen worden sind. Und dieses Prinzip, was an bestimmten Entwicklungen, die basieren auf tatsächlichen Zuständen meistens, sich dann fortsetzt, werden wir nach einer kleinen Pause fortführen. Danke. 14 Uhr.